Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Und auch dieses Mal sprechen wir wieder über aktuelle Fragen. Es geht um Recht, es geht um den Rechtsstaat und unsere Verfassung. Und es geht heute auch dann ganz zentral um Datenschutz und auch Informationsfreiheit, weil es da überall Neues gibt. Mein Name ist Nico Herting. Ich gebe die Zeitschrift Ping unter anderem heraus. Und ich mache diesen Podcast zusammen mit dem Ex-Datenschützer Stefan Brink, der jetzt ein Digitalisierungsinstitut in Berlin leitet und auf der kritischen Seite gelandet ist, wie wir heute sehen werden.
Boah. Das mit dem Ex-Datenschützer, Nico, war eine sehr schöne Formulierung, die zum Widerspruch herausfordert. Ich bin natürlich kein Ex-Datenschützer, darüber reden wir noch. Ich bin Ex-Datenschutzbeauftragter.
Achso, ich habe das nur abgekürzt. In der Kürze liegt die Würze. Bevor wir einsteigen, ich hoffe, dass wir auch ein jüngeres Publikum erreichen. Jedenfalls ist das unsere Intention. Und sollten sich unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern welche befinden, die sich im weiteren Sinne auch als Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler gerne mal betätigen, sei es auch nur, indem sie gerne mal Aufsätze schreiben, sei es aber auch dann vor allen Dingen, indem sie an einer Promotion oder einer Habilitation sitzen mit datenschutzrechtlichem Einschlag. Wir machen dieses Jahr zum, ich glaube, fast 10. Mal am 1. und 2. Oktober in Berlin laden wir ein zur kostenlosen Teilnahme an unserem alljährlichen Ping-Nachwuchs-Workshop. Das ist alles ganz, ganz leicht online zu finden für die Details. Wer das online nicht findet, schreibe mir einfach eine Mail. Dort bringen wir alljährlich zusammen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der jüngeren Generation, die dort Vorträge halten möchten. Also herzlich willkommen, dort Vorträge zu halten. Und auch dann welche, die einfach nur zuhören möchten. Wie gesagt, das Ganze kostenlos am 1. und 2. Oktober in Berlin. Und ich darf an dieser Stelle dann auch ja quasi eine Karriereperspektive aufzeichnen. Weil beim ersten Ping-Nachwuchs-Workshop, der jetzt 10 Jahre zurückliegt, 2016, befand sich unter den Vortragenden ein mir damals noch nicht bekannter Nachwuchswissenschaftler, der sein Habilitationsthema dort vorstellte und der kürzlich zum Bundesdatenschutzbeauftragten gewählt worden ist, nämlich Moritz Hennemann. Also wer daran interessiert ist, also seine Karriere so richtig einen Schub zu geben, ich hoffe, man hört die Ironie ganz leicht heraus, aber vielleicht klappt es ja auch, dann auf zum Nachwuchsworkshop der Ping. Und damit sind wir dann schon wieder bei unseren Themen. Heute ist vor allen Dingen Stefan gefragt, weil wir gleich 2 Publikationen hier zum Thema haben, an denen er mitgewirkt hat. Dann haben wir noch anschließend eine andere Publikation, an dem garantiert weder Stefan noch ich mitgewirkt haben. Da geht es nämlich um das sogenannte Konjunkturprogramm der Bundesregierung und darum, was da aus Datenschutz und Informationsfreiheit wird. Fangen wir an mit einem Aufsatz, der jetzt kürzlich in der NJW erschienen ist. Wer stoppt die Datenschutzrechtsprechung des EuGH? Titel könnte von mir sein. Verfasst von Brink und Brink. Wer ist denn Lea Brink, Stefan?
Die Dame kenne ich gut. Das ist meine Tochter. 3 Töchter nenne ich mein eigen. Das ist die Zweitgeborene. Sie studiert Jura, hat Studium sogar schon abgeschlossen in Freiburg, bereitet sich jetzt auf die Referendarzeit vor, promoviert gerade und hat sich von ihrem Vater dazu überreden lassen, doch einen Aufsatz mal zu schreiben zu den europarechtlichen Fragestellungen des Datenschutzrechts und hier speziell zu der Frage, was macht eigentlich der Europäische Gerichtshof im Rahmen seiner Rechtsprechung? Geht das eigentlich, was er da macht? Ist das überzeugend? Und wenn man das nicht überzeugend fände, was könnte man denn dagegen tun? Was tut man dagegen, wenn ein oberstes europäisches Gericht Dinge macht, die rechtsmethodisch nicht überzeugend sind? Ein Aufsätzchen, das wir geschrieben haben, das jetzt jüngst in der NJW erschienen ist und das für ziemlich Resonanz gesorgt hat, unter anderem zu den leicht ironischen Bemerkungen des geschätzten Kollegen Herting geführt hat, ob ich denn jetzt überhaupt noch Datenschützer bin oder doch nur Ex-Datenschützer. Nein, ich kann alle beruhigen. Es ist zwar richtig, wir gehen in dem Beitrag kritisch mit dem Europäischen Gerichtshof um und rügen insbesondere, dass seine Datenschutzrechtsprechung nicht überzeugend ist, und zwar auch in Punkten, die vom Ergebnis her dem einen oder anderen Datenschützer wahrscheinlich gefallen. Trotzdem glauben wir, dass es richtig ist, den EuGH auch in dem Punkt zu kritisieren, nämlich falsches Recht. Und auch wenn es, selbst wenn es positiv ausgeht für den Datenschutz, kann kein richtiges Recht sein und fällt am Ende allen auf die Füße. Um es ganz kurz zu machen, wir wollen ja nicht den ganzen Aufsatz referieren, den können Sie sich alle in der NJW Heft 27 zu Gemüte führen. Ganz kurz, es geht darum, dass der Europäische Gerichtshof im Bereich des Datenschutzes tendenziell den Datenschutz stärker gewichtet als andere Grundrechte, also insbesondere Stichwort Erwägungsgrund 10 der Datenschutzgrundverordnung hochhält. Es wird angestrebt, ein hohes Niveau des Datenschutzes, und dabei vergisst der Europäische Gerichtshof Erwägungsgrund 4, wo drin steht, naja, es gibt noch andere Grundrechte und die sind alle zu einem guten Ausgleich zu bringen. Kritisiert wird von uns auch ausdrücklich, dass der Europäische Gerichtshof einen Vorrang sieht der Einwilligung, also der Verarbeitungsgrundlage nach Artikel 6.1a Datenschutzgrundverordnung gegenüber anderen Verarbeitungsgrundlagen. Das halten wir für rechtsmethodisch falsch, was er dort macht. Schwierig ist auch seine Auffassung zur restriktiven Auslegung des Erforderlichkeits-Tatbestandsmerkmals, indem man nämlich erforderlich als objektiv unerlässlich oder absolut notwendig ansieht und damit im Ergebnis wieder andere Grundrechte zurückdrängt. Und schließlich, Stichwort SNCF-Rechtsprechung, kritisieren wir, dass er in die Verarbeitungszwecke von Verantwortlichen eingreift. Wenn man das als Fehler ansieht, und wir argumentieren dafür, dass das rechtsmethodisch falsch ist, was er da macht, stellt sich die Frage, ja, was machen wir denn jetzt?
Darf ich noch was einhaken, Stefan?
Ja, gerne.
Das sind ja alles Punkte, die aufmerksamen Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts schon mal begegnet sind. Also das sind ja genau eigentlich auch Punkte, die wir beide auch schon mal hier anhand von EuGH-Rechtsprechung, EuGH-Entscheidungen kritisch beleuchtet haben und wo wir auch schon die Brücke, glaube ich, geschlagen haben, als wir zum Omnibus uns unterhalten haben und wir ja dort auch festgestellt haben, dass der Omnibus zu erheblichen Teilen ein Stück Korrektur der von EuGH-Rechtsprechung auch darstellt. Jetzt meine Frage, warum, also in der Diskussion mit Omnibus kommt das, also obwohl es so evident ist, ihr bringt ja auch am Ende des Beitrags dann das Beispiel zu den Auskunftsansprüchen, wo der Missbrauchseinwand vom EuGH also radikal eigentlich beschnitten worden ist, sodass jetzt im Omnibus sich eine Regelung findet, der also wieder jedenfalls die Möglichkeit überhaupt eröffnet, dem Auskunftsanspruch im Missbrauchseinwand zu begegnen. Jetzt die Frage, was ist denn deine Einschätzung, warum das eigentlich, obwohl es so evident ist, dass das Reaktionen auf den EuGH sind, die da in dem Omnibus drin sind, warum das eigentlich so wenig gesagt wird?
Boah, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, da steckt ein Teil Unsicherheit drin und ein Teil auch vielleicht ein bisschen fehlende Reflexion im Gesetzgebungsverfahren. Sowohl die Kommission als auch das Parlament sind im Gesetzgebungsverfahren, im Omnibusverfahren aus meiner Sicht sehr zurückhaltend oder restriktiv unterwegs. In gewisser Weise scheinen sie zu glauben, dass das, was der Europäische Gerichtshof von sich gibt in den verschiedenen Entscheidungen, gesetzt sei und versuchen das manchmal nachzuzeichnen. Sie versuchen zum Beispiel die SRB-Rechtsprechung zum Thema Pseudonymisierung nachzuzeichnen und ins Gesetz aufzunehmen. Das ist zum einen unter dem Gesichtspunkt der gesetzgeberischen Tätigkeit problematisch, nämlich sowas ins Gesetz zu überführen, was der Europäische Gerichtshof vorher schon in seiner Rechtsprechung verbindlich gemacht hat, ist ja nicht notwendig, wäre nicht notwendig, ist allenfalls möglicherweise eine Maßnahme der Rechtssicherheit.
Stefan, wobei Sie ja auch eigentlich bei Lichte betrachtet vor allen Dingen den EuGH korrigieren. Weil da gibt's ja diesen zweiten Satz, und wenn man sich mit den Entwurfsverfassern unterhält, dann sagen die einem immer, ihr müsst auf den zweiten Satz gucken.
Ja, das stimmt. Das heißt, dann ändert er dann doch wieder ein bisschen was ab. Und das ist aber aus meiner Sicht sozusagen der richtige Ansatz, der Gesetzgeber soll nicht das nachvollziehen, was das Gericht gemacht hat, sondern der Gesetzgeber soll das machen, was er für richtig hält. Und dabei kann er natürlich auch den EuGH korrigieren. Das ist ja auch ein Resümee unseres Beitrags in der NJW, dass wir sagen, am Ende liegt es beim Gesetzgeber. Der Gesetzgeber kann den EuGH dazu bringen, von bestimmten extremen Positionen wieder Abstand zu nehmen, schlicht und ergreifend, indem er ihm klare Weisungen, ist jetzt ein zu hartes Wort, aber klare Vorgaben macht, nämlich ins Gesetz reinschreibt, wie er es gerne hätte. Und das wird aus meiner Sicht noch zu selten gemacht. Und auch das ist übrigens eine Reaktion auf diesen Beitrag, die wir sehr häufig hören, als sei das so eine Art Majestätsbeleidigung oder sei doch ganz schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, dem Europäischen Gerichtshof erstens zu sagen, dass er falsch liegt und zweitens was ändern zu wollen. Das sei doch irgendwie ein Eingriff in die richterliche Hoheit. Nein, das ist nicht der Fall. Erstens, Gerichte darf man kritisieren und zweitens als Gesetzgeber sowieso. Und wenn man es anders haben will, dann muss man es halt ändern. Und das macht die EU-Kommission ansatzweise, aber aus meiner Sicht auch im Omnibusverfahren noch nicht deutlich und nachdrücklich genug. Man muss dem EuGH auch klar sagen, wo die Reise hingehen soll. Und das ist keineswegs irgendwie ein Eingriff in die dritte Gewalt, sondern das ist völlig okay und völlig normal, dass der Gesetzgeber diese Maßgaben setzt.
Das ist ja das Zusammenspiel von Gesetzgebung und Rechtsprechung. Rechtsprechung hat ja immer die Aufgabe auch, das bringe ich immer meinen Studierenden bei, dann das Recht ein Stück weit fortzubilden, indem es nämlich die Gesetze jetzt nicht nur anwendet, sondern also naturgemäß auch auslegen muss, weil das Gesetz natürlich nicht für jeden einzelnen Einzelfall auch eine sofort sich erschließende klare Antwort hat. Das müssen die Gerichte machen. Und bei der Rechtsfortbildung, die ja zum Teil dazu führen kann, dass auch ganze Rechtsfragenkomplexe, wenn nicht Rechtsgebiete, dann auf einmal Richterrecht sind. Also ganz viel beim allgemeinen Persönlichkeitsrecht, im deutschen Recht ist pures Recht, Richterrecht, um ein Beispiel zu nennen. Und jetzt kann der Gesetzgeber sich das anschauen und dann hat er zwei Möglichkeiten. Entweder er sagt, das funktioniert, dann muss er nichts tun. Aber dann, wenn er sieht, das funktioniert nicht, das geht in die falsche Richtung, dann ist es selbstverständliche Aufgabe, natürliche Aufgabe des Gesetzgebers, insofern hast du völlig recht, sehe ich genauso, dann dort auch Korrekturen vorzunehmen.
Genau, und damit beschäftigt sich der Beitrag. Wir betrachten zunächst mal, wie man mutmaßlich oder tatsächlich unrichtige Rechtsprechung korrigieren kann. Das ist ja besonders schwer bei einem obersten Gericht, hier dem Europäischen Gerichtshof. Ähnliche Fragen stellen sich national, zum Beispiel, wenn das Bundesverfassungsgericht oder ein Bundesgericht methodisch daneben liegt. Und das gehen wir durch. Das ist übrigens auch keine Majestätsbeleidigung, sondern das sind ganz normale Überlegungen. Wie bringe ich ein oberstes Gericht dazu, von einer falschen Rechtsprechungslinie wieder abzuweichen? Und da sind wir auch ganz vorsichtig zunächst mal und sagen, naja, man kann öffentlich drüber reden. Man kann laut drüber reden, man kann ihn kritisieren, zum Beispiel in Zeitschriften und den EuGH daran erinnern, dass er Rechtsbindung hat. Ein Aspekt, auf den ich stolz bin, der aber ein bisschen kurz kommt in dem Beitrag, ist der Artikel 41 Grundrechtecharta, das Recht auf eine gute Verwaltung. Da zuckt man erstmal ein bisschen, sagt, was? Recht auf gute Verwaltung? Was hat denn das mit dem EuGH zu tun? Man kann das aber breiter lesen, diesen Artikel 41 der Grundrechtecharta und das ausdehnen auf alle Organe der Europäischen Union. Und da sitzen dann halt Begründungspflichten drin. Gute Verwaltung ist eben sozusagen gute Amtsausübung, kann eben auch bedeuten, sich mit Kritik auseinanderzusetzen, kann bedeuten, Fehler selbst zu korrigieren. Darüber denken wir nach. Andere rechtliche Möglichkeiten sind die Anrufung des Bundesverfassungsgerichts. Das hat ja auch schon verschiedentlich funktioniert. Etwas kurios wieder, gegen ein europäisches Organ, ein national mitgliedstaatliches Organ wie das Bundesverfassungsgericht anzurufen, das ist ausnahmsweise möglich im Rahmen von Artikel 23 Grundgesetz. Greift hier aber nicht durch. So tiefgreifend ist das nicht, was der EuGH da falsch macht. Man könnte den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anrufen, klappt auch nicht so richtig. Man kann den EuGH selbst nochmal auffordern, sozusagen sich sein Diktum anzuschauen und nochmal zu überprüfen. Und am Ende unser Fazit, der Gesetzgeber muss es richten. Und genauso könnte es ja auch kommen, wenn das Omnibusverfahren gut und richtig laufen würde. Im Moment hat man den Eindruck, dass das Omnibusverfahren eher nach hinten losgeht. Die Kommission und auch die mitgliedstaatlichen Regierungen haben gesagt, wir müssen versuchen, die Datennutzung stärker in den Vordergrund zu stellen. Wir müssen insbesondere auch versuchen, im Bereich Innovation voranzukommen. Da wird der Datenschutz häufig als hemmend empfunden oder zumindest dargestellt. Jetzt, wie das Verfahren gelaufen ist, geht es so in eine andere Richtung, dass weite Teile der Industrie zum Omnibusverfahren sagen, uns wäre es eigentlich lieber, ihr hört auf damit. Ja, das wird ja eher noch schlimmer, als es vorher war. Da ist die Enttäuschung sehr groß. Umgekehrt sind, glaube ich, von der Seite der zivilgesellschaftlichen Gruppen einige auch nicht völlig zufrieden mit dem, was die Kommission dort gemacht hat. Am Ende haben wir also einen Reformprozess, bei dem alle gleichmäßig unzufrieden sind. Ob es das jetzt ist, weiß ich auch nicht.
Sprechen wir über ein weiteres Papier aus deiner Feder, ohne eine weitere Brink. Als wir jetzt kürzlich gemeinsam bei den Kölner Tagen Datenschutz waren, kam die sachsen-anhaltinische Datenschutzbeauftragte frisch aus Stuttgart, wo nämlich die Datenschutzkonferenz kurz davor getagt hatte, und berichtete doch durchaus auch, ja, nicht begeistert, aber zufrieden von den Stuttgarter Impulsen, auf die man sich dort verständigt hatte bei der Datenschutzkonferenz, beziehungsweise bei der, also man hatte ein gemeinsames Papier gemacht, diese Stuttgarter Impulse, das war die Datenschutzkonferenz minus die Bundesdatenschutzbeauftragte, die an diesem Papier nicht beteiligt war. Und ich steige mal direkt in das Fazit eines Kommentars, den du mit deinem Institut dazu veröffentlicht hast, ein. Da begegnet einem dann eine, ja, man könnte sagen, genauso vernichtende Kritik wie auch in dem NJW-Aufsatz. Da heißt es nämlich dann, die Stuttgarter Impulse zur Modernisierung des Datenschutzes enttäuschen. Die Länderaufsichten bestreiten einerseits den Reformbedarf, andererseits bringen sie nur bis auf den Vorschlag eine für alle keine neuen Reformansätze zur Sprache. Warum bist du so enttäuscht?
Ich bin so enttäuscht, weil die Lage für die Landesbeauftragten schwierig ist. Und weil man in einer solchen Drucksituation eigentlich schon glauben könnte, dass dort sozusagen alle Kräfte mobilisiert werden. Wenn man das Papier durchschaut, bleibt wirklich sozusagen wenig Neues übrig. Ja. Wie schwierig die Lage ist, das kann man ja schon daran sehen, Nico, du hast es erwähnt, dass die DSK hier, die Datenschutzkonferenz von Bund und Ländern, gar nicht mehr gemeinsam agiert. So kritisch ist die Lage inzwischen, sondern die Länder, also die Datenschutzaufsichtsbehörden der Länder untereinander, machen so ein Reformpapier, so ein Impulspapier, und die Bundesbeauftragte ist gar nicht mehr dabei. Was ja offensichtlich heißt, man hat festgestellt, dass die Interessen so weit auseinandergehen, dass man nicht mehr gemeinsam darüber reden und beschließen kann. Und das ist ja schon mal, würde ich sagen, ein denkbar schlechtes Zeichen. Wenn sich so offensichtlich die Aufsichtsbehörden auseinanderdividieren, dann wird das mit gemeinsam schlagen und vereint gewinnen, wird das nichts. Deswegen nur die Länder gehen an den Start, und auch die Länder schwanken hin und her in dem Papier. Einerseits sagen sie, ja, wir sind uns alle ganz einig, die Datenschutzaufsicht muss reformiert werden. Dann kommen aber zahlreiche Positionen, die das glatte Gegenteil von sich geben, wo man letztlich auf dem Status quo insistiert und sagt, so schlecht ist es doch gar nicht. Ja, erstmal wird den Kritikern des Datenschutzes um die Ohren gehauen, sie seien verschiedenen Mythen aufgesessen, also hätten irgendwie das ganze Thema nicht kapiert. Und so schlimm sei es doch gar nicht. Und bestimmte Sachen seien jedenfalls nicht den Ländern zuzurechnen. Da ist vieles richtig dran, aber er führt jetzt auch sozusagen nicht wirklich in der Sache weiter, mit falschen Kritiken abzurechnen. Und was wird vorgeschlagen? Naja, natürlich die föderale Aufsichtsstruktur im privaten Sektor beizubehalten, die DSK zu institutionalisieren. Dazu hatten wir schon einen Gesetzentwurf, das ist wirklich nichts Neues. Es wird vorgeschlagen, eine Geschäftsstelle einzurichten für die DSK, das ist auch nicht neu. Der Bundesbeauftragten so ein paar Spezialkompetenzen abzugeben, Marktortfälle nach Artikel 3 Absatz 2 und solche Kaliberchen. Und im Übrigen bleibt, du hast es schon gesagt, Nico, nur das Eine-für-Alle-Prinzip übrig. Was mich übrigens dann tatsächlich geärgert hat in dem Kontext, da werden Vorschläge gemacht, wie zum Beispiel, wir richten ein digitales gemeinschaftliches Zugangsportal zu allen deutschen Aufsichtsbehörden ein oder wir bauen eine gemeinsame Entscheidungsdatenbank der Aufsichtsbehörden auf. Ja, Himmel, Herrgott, nochmal, das kann man doch schon längst machen. Wer hindert denn die DSK daran, sowas aufzubauen? Wir krebsen jahrelang rum mit dem Thema und jetzt werden kluge Vorschläge gemacht, die man schon längst hätte aus eigener Initiative und ohne jede gesetzgeberische Beteiligung hätte umsetzen können. Ja, da macht's halt. Ja. Und übrig bleibt dann das Einer-für-Alle-Prinzip. Das ist spannend. Das ist auch ein Vorschlag, der von den Hamburger Kollegen gebracht wurde in den Bundesrat. Darüber hatten wir das schon das vorletzte Mal gesprochen, Nico. Das ist interessant, dass man also sagt, wenn eine zuständige Aufsichtsbehörde zu einem bestimmten Sachverhalt entschieden hat, dann ist das für alle anderen verbindlich. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit der Vereinheitlichung der Aufsicht. Aber da muss man tatsächlich nochmal genauer hinschauen. Nämlich das sind ja ganz offensichtlich Maßnahmen, die sowohl föderal, also unter dem Grundgesetz, nicht unproblematisch sind. Wenn dann eine Landesbehörde alle anderen Landesbehörden bindet, darüber muss man nachdenken. Und das ist auch europarechtlich keineswegs trivial. Nämlich noch, und dabei bleibt es ja offensichtlich, sind die alle Landesbeauftragten unabhängige Aufsichtsbehörde nach der Datenschutzgrundverordnung. Und dann würde hier durch einfaches nationales Gesetz, nämlich durch eine Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes, eine Bindung dieser unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden stattfinden, nämlich an die schnellste deutsche Aufsichtsbehörde, die irgendwas entschieden hat. Auch das muss man sich europarechtlich überlegen, ob das nicht ein Eingriff in die Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden ist. Und dazu steht dann aber im Papier wieder kein Wort. Und das ist schade. Dann hätte man sich darüber mal Gedanken machen können. Ich glaube nicht, dass diese Probleme unlösbar sind. Das kann man schon hinkriegen. Aber einfach zu sagen, wir machen einer für alle und das geht schon irgendwie, das ist mir dann zu wenig. Und dann würde ich also sagen, unterm Strich, bei der aktuellen Situation, die nicht einfach ist für den Datenschutz und die auch nicht günstig ist für den Datenschutz, sich sozusagen zum Teil auf den Status quo zu berufen, zum Teil die Kritiker als Mythologen zu beschimpfen und am Ende nur ein doch sehr dünn geratenes Einer-für-Alle-Prinzip nach vorne zu kehren, das ist jetzt nicht der große Wurf, den man sich hätte wünschen können und den die Zeit aus meiner Sicht tatsächlich verlangt.
Das ist wohl eher der kleinste gemeinsame Nenner, den man da gefunden hat. Und ich gebe dir recht, dass ich das auch nicht gerade zündend finde, was da zu lesen ist. Und insbesondere gebe ich dir recht, dass man natürlich sich wünscht, dann mal zu verstehen, wie dieses Einer-für-Alle-Prinzip, also föderal, eigentlich funktionieren soll. Nicht? Das ist mein Lieblingsthema. Warum kein Staatsvertrag? Warum steht da eigentlich nichts darüber? Also wie denn eigentlich so eine Verbindlichkeit geschaffen werden soll unter den Ländern?
Vielleicht, Nico, gerade noch ein praktisches Problem bei einer für alle, das nicht angesprochen wird, das aber aus meiner Sicht ganz klar ist. Das ist ja offensichtlich ein Windhundprinzip, was da gelten soll. Die erste deutsche Aufsichtsbehörde, die sich zu irgendeiner Thematik geäußert hat, die bindet alle anderen. Ja, also die erste deutsche Aufsichtsbehörde, nehmen wir mal die Hessen, die gesagt haben, Microsoft MS365 läuft, das geht datenschutzkonform, bindet alle anderen. Was machen wir denn, wenn sich eine sozusagen irgendeine Aufsichtsbehörde, die vielleicht auch gar nicht die Mittel und Möglichkeiten hatte, sich lange mit einem Thema zu beschäftigen, mal was raushaut und dann sollen alle anderen gebunden sein, die schütteln den Kopf und sagen, oh, das habt ihr aber, hättet ihr besser mal mit uns besprochen und da sind wir doch lange dran und wieso haut ihr das jetzt raus und das bindet uns jetzt tatsächlich, das ist nicht gut überlegt. Also wenn man sowas macht, einer für alle, dann müsste man aus meiner Sicht Kompetenzen zuweisen, also bestimmte Schwerpunkte, bestimmte Themen bei bestimmten Aufsichtsbehörden, die dafür in besonderer Weise geeignet sind, die über Know-how verfügen, die Personal haben in der Sache, die Erfahrung haben in der Sache, die müsste man betrauen. Und dass die dann einer für alle machen, dagegen kann keiner was haben, vernünftigerweise. Aber das nach dem Windhundprinzip zu machen, das fände ich wirklich riskant.
Mhm. Ja, kann man sich nicht vorstellen, dass das praktisch funktionieren kann. Und ja, das sehe ich ganz genauso kritisch wie du. Jetzt kommen wir dann zu einem Papier, das, wie gesagt, nicht aus deiner Feder und auch nicht aus meiner gewiss nicht stammt, nämlich dem Kulturprogramm der Bundesregierung, dem sogenannten, ein Ergebnis des Koalitionsausschusses, der vor geraumer Zeit getagt hat. Und fangen wir mal an Wir werden jetzt nicht über Rente und Steuer sprechen, aber fangen wir mal an mit Bürokratierückbau. Unter der Überschrift Bürokratierückbau findet man Folgendes. Wir werden das Informationsfreiheitsgesetz unter Wahrung des Rechts auf den Zugang zu amtlichen Informationen und in Abstimmung mit BFDI weiterentwickeln und an die aktuellen Herausforderungen anpassen. Klingt ganz toll. Wir werden das komplizierte IFG für die Bürgerinnen und Bürger verständlicher und transparenter machen. Auch toll. Und dann geht's los. Wir wollen die Auskunftsrechte künftig auf natürliche Personen beschränken, müsste es eigentlich heißen, aber es heißt halt fokussieren, euphemistisch, die ein berechtigtes Interesse an der Auskunft haben und diese nicht durch andere Regelungen erreichen können. Also im Zeichen des Bürokratierückbaus, also Bürokratie heißt ja vor allen Dingen, oder bei Bürokratierückbau, da denkt man an, das taucht da ja auch auf, an Dokumentationspflichten, an lange Formulare, die der Bürger ausfüllen muss und Ähnliches. Also da denkt man daran, dass man es dem Bürger erleichtert, staatliche Leistungen zu bekommen oder ansonsten mit dem Staat zu kommunizieren. Und hier soll jetzt Bürokratie abgebaut werden, indem Rechte der Bürger abgebaut werden, indem jetzt also das IFG, das ein Jedermannsrecht ist, aus gutem Grund, du weißt das ja noch viel besser als ich, dass das also beschränkt werden soll auf Fälle, in denen es keine andere Rechtsgrundlage gibt, um an Informationen zu kommen. Außerdem auf Fälle, in denen ein berechtigtes Interesse an der Auskunft dargelegt werden kann. Und dann sollen es auch nur noch natürliche Personen sein. Und ich lasse jetzt mal weitere Einschränkungen, die sich noch in dem Absatz finden, dort weg. Kann man das unter Bürokratieabbau tatsächlich fassen? IFG-Abbau?
Das ist tatsächlich das glatte Gegenteil. Das ist der Kotau der Bundesregierung vor den Interessen der Verwaltung, hauptsächlich der Ministerialbürokratie, die sich belästigt, vielleicht sogar ein bisschen bedroht fühlen durch das Informationsinteresse der Bürgerinnen und Bürger. Worum geht es denn bei der Informationsfreiheit? Warum ist das denn ein Betroffenen und aus meiner Sicht übrigens auch ein Grundrecht? Worum geht es denn? Es geht darum, dass sich die Bürgerinnen und Bürger darüber informieren können, wie die öffentliche Verwaltung arbeitet, dass man sich an den Informationsschätzen, die dort lagern, bedienen kann, Klammer auf, was auch völlig in Ordnung ist. Der Bürger hat ja die Bürokratie schon, die Verwaltung schon mit seinen Steuergeldern bezahlt. Dann soll er auch die Ergebnisse nutzen können. Und jetzt kommen also die Büchsenspanner und Einsäuseler endlich zu ihrem Ziel. Sie haben nicht nur die Bundesregierung, sie haben auch sämtliche Länderregierungen jahrelang mit aus meiner Sicht Fehlinformationen versorgt, dass sie wegen dieser naseweisen, ständig anfragenden Bürgerinnen und Bürger überhaupt nicht mehr zu ihrer Arbeit kämen. Und das sei ja auch furchtbar gefährlich, wenn der Bürger so viel wissen würde. Es gäbe ja notwendige Geheimnisse der Regierung. Und am Ende steht ja auch in dem Ziffer 32 drin des Koalitionspapiers, am Ende würde man noch Spionen oder Terroristen in die Hände spielen, wenn man ihnen hier zu viel Informationen geben würde. Und es sei ein Gebot der staatlichen Resilienz, jetzt den Bürgern mal ein bisschen weniger zu sagen. Das ist wirklich das glatte Gegenteil von Bürokratieabbau. Das ist die Abschottung der Verwaltung gegenüber dem Bürger. Wirklich ganz ein Tiefpunkt. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Ein Tiefpunkt der Arbeit dieser Bundesregierung. Man muss es noch deutlicher fokussieren. Das ist CDU-Programm, sowohl im Bund als auch in den Ländern. Leider ist dort auch Baden-Württemberg führend beim Rückbau dieses Bürgerrechts. Man versucht schlicht und ergreifend, den lästigen Bürger wieder etwas stärker loszuwerden. Und übrigens nicht nur den Bürger, sondern auch Journalistinnen und Journalisten, ja, die ja lange Jahre gerade beim Thema Informationsfreiheit mit die größten Akteure waren und auf diese Art und Weise es geschafft haben, an Originalunterlagen der öffentlichen Verwaltung ranzukommen. Sie haben zwar presserechtliche Ansprüche, auch darüber haben wir schon vielfach hier im Podcast gesprochen, aber die gehen ja nur auf Auskunft. Das heißt, da kann Ihnen dann die Verwaltung eine Antwort geben, etwas erzählen, Klammer auf, vielleicht auch mal nur Teile der ganzen Wahrheit erzählen, Klammer zu. Wenn man Unterlagen rausrücken muss, ist das viel schwieriger, den Fragesteller so ein bisschen hinters Licht zu führen. Und deswegen, ja, ist das wirklich von der öffentlichen Verwaltung bis rauf zur Ministerialverwaltung und natürlich auch bis zu den Spitzen der Regierung ein Befreiungsschlag. Man möchte sich nicht so den Transparenzwünschen der Bürgerinnen und Bürger aussetzen. wirklich ein ganz schlechtes Zeichen.
Ja, und es kommt noch mehr. Etwas irritierenderweise, also man redet ja zurzeit viel über Datenschutz und Bürokratie. Datenschutz wird als bürokratisch wahrgenommen. Und das ist nicht immer ganz auch von der Hand zu weisen, dass es auch bürokratische oder Elemente gibt des Datenschutzes. Also insbesondere im Bereich Dokumentation, die als bürokratisch jedenfalls wahrgenommen werden. Nicht im Bürokratie-Rückbau-Kapitel findet man jedoch den Datenschutz, sondern in dem Kapitel Wachstum und Gerechtigkeit. Jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das eher, ja doch, Wachstum. Das heißt nämlich dann moderner Datenschutz für mehr Wachstum. Der Datenschutz als Wachstumsbeschleuniger. Das erinnert ja schon wieder so ein bisschen an die 10er-Jahre, wo uns die DSGVO als Wettbewerbsvorteil für europäische Unternehmen verkauft wurde. Und ja, und dann findet sich dort eigentlich auch Blumiges. Man möchte sich auf europäischer Ebene für Entlastungen einsetzen. Bei Vereinen, kleinen und mittelständischen Unternehmen, das sind ja alles Themen, die durchaus auch sehr nachvollziehbar als zukünftige DSGVO-Reformthemen schon lange diskutiert werden. Dann wird dort nochmal bekräftigt, das ist nicht neu, dass man auf nationaler Ebene ein Datengesetzbuch schaffen will, das offensichtlich im Digitalisierungsministerium auch tatsächlich in Arbeit ist. Sind wir sehr stark gespannt. Aber danach wird es eigentlich erst überhaupt so richtig spannend, wenn nicht gar brisant. Dann kommt nämlich quasi die Antwort auf die Stuttgarter Impulse. Verfahren rund um den Datenschutz werden deutlich verschlankt, was immer das uns sagen soll. Die Aufsichtsstrukturen vereinfacht und gebündelt. Unter anderem Zuständigkeitskonzentration beim BFDI. Und dann noch, ja, Datenschutzkonferenz soll gesetzlich verankert werden. Das ist ja auch seit langem schon Thema. Und zu guter Letzt, das wird auch für viele Diskussionen sorgen, in kleinen und mittleren Unternehmen wollen wir die Zahl der betrieblichen Datenschutzbeauftragten reduzieren. Mir fallen da vor allen Dingen zwei Dinge an dieser Passage auf. Erstens, dass es ähnlich wie es bereits im Koalitionsvertrag war, nur so eine verwaschene Absichtserklärung ist jetzt, tatsächlich die Zuständigkeit für die Privatwirtschaft im Datenschutz bei der Bundesbeauftragten zu konzentrieren. Und dann fällt mir auch auf, dass es auch kein, also es heißt zwar schon, dass man also nicht über die DSGVO hinausgehen möchte, aber so ganz richtig möchte man sich dann doch nicht mit der doch auch beträchtlichen Interessenvertretung der betrieblichen Datenschutzbeauftragten anlegen, weil man sagt dann nur, man wolle in kleinen und mittleren Unternehmen die Zahl der betrieblichen Datenschutzbeauftragten reduzieren. Das klingt mir nicht wie ein mutiges Bekenntnis dazu, unabhängig davon, ob man sowas richtig fände oder nicht, jetzt also die betrieblichen Datenschutzbeauftragten, außer in den Fällen, in denen es die DSGVO vorschreibt, nicht mehr vorzuschreiben. Und es klingt mir eigentlich auch nicht wie so ein klares Bekenntnis jetzt tatsächlich nicht nur irgendwas zu bündeln, sondern tatsächlich also die Landesdatenschutzbehörden aus dem Rennen zu nehmen, soweit es um den Vollzug der DSGVO in der Privatwirtschaft geht. Oder wie siehst du das, Stefan?
Ja, da steckt Licht und Schatten nah beieinander sozusagen. Die Themen Zentralisierung und Bündelung sind ja nicht neu, die kennen wir aus dem Koalitionsvertrag. Neu war für mich tatsächlich nach einer längeren Phase der Ruhe, die eingetreten ist an der Diskussionsfront, dass man es jetzt nochmal so deutlich sagt, dass man also tatsächlich eine Zuständigkeitskonzentration beim BFDI haben will. Leider bleibt das natürlich relativ abstrakt. Da dürfen wir gespannt sein, was der Referentenentwurf, der beim Bundesinnenminister auf dem Tisch von Herrn Dobrindt liegt und auf seine Unterzeichnung wartet, was dann da tatsächlich drin steht. Ja, das dürfte spannend werden. Und das kann tatsächlich doch erhebliche Veränderungen mit sich bringen. Es steht ja zur Debatte tatsächlich die Aufsicht über den privaten Sektor komplett an den Bundesbeauftragten abzugeben oder zumindest erhebliche Teile davon. Das wird von der Wirtschaft schon lange gefordert. Stichwort Uneinheitlichkeit der Aufsicht. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Spannend ist insbesondere, dass das ja ein Thema ist, das ganz offensichtlich eine föderale Dimension hat. Landesbehörden werden Kompetenzen weggenommen und dem Bund zugeordnet. Und so schön verrückt, wie das im Datenschutz nun mal ist, will ja keiner Kompetenzen abgeben. Alle wollen ja möglichst viel selber machen, anstatt gut beamtenmäßig zu sagen, na, wenn die anderen das machen, ist doch gut. Nee, das ist im Datenschutzbereich eben anders. Die spannende Frage wird jetzt eben die föderale Frage sein. Wie sich insbesondere Bayern zu der Frage der Zentralisierung stellt, sind die wirklich bereit, das LDA Bayern, also das Landesamt für Datenschutzaufsicht, aufzulösen zugunsten mehr Kompetenzen des Bundesdatenschutzbeauftragten? Söder hat das offensichtlich im Koalitionsausschuss abgenickt, aber ganz deutlich zu sehen, der bayerische Landesinnenminister sieht das anders. Der wird seine schöne Behörde, auf die er auch sehr stolz ist und die interessanterweise im Fränkischen liegt, in Bayern, die wird er nicht so gerne abgeben wollen. Und da ist jetzt schlicht und ergreifend die Frage, kann Söder liefern oder ist das eine Luftnummer? Und das werden wir jetzt in den nächsten Wochen sehr genau beobachten, wie dem so ist. Du sagst zu Recht, Nico, das Thema betriebliche Datenschutzbeauftragte ist nicht ganz eindeutig angesprochen. Ich glaube, da wird es aber einen sehr eindeutigen Vollzug geben. Es geht unterm Strich um den Paragraph 38 BDSG. Und es besteht kein Zweifel, dass dort die deutsche Aufsichts-, nein, auch Datenschutzkultur insgesamt deutlich über das hinausgeht, was die Datenschutzgrundverordnung fordert. Dass wir nämlich Datenschutzbeauftragte in der Pflichtbestellung haben bei Betrieben größer als 20 Mitarbeiter, die sich mit Datenverarbeitung befassen, dass wir insbesondere eine Pflichtbestellung von betrieblichen Datenschutzbeauftragten haben, wenn der Verantwortliche, also der Betrieb, auch der kleine und mittlere Betrieb, eine Datenschutzfolgenabschätzung machen müssen. Und dadurch haben wir eben ein sehr, sehr viel höheres Niveau. Die Zahl der betrieblichen Datenschutzbeauftragten ist ungleich höher als in den anderen europäischen Mitgliedstaaten. Und das ist wiederum ein Thema, auf das sich die CDU gesetzt hat und gesagt hat, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir betreiben Goldplating, also wir übertreffen sogar noch die ohnehin schon drangsalierenden und abwürgenden Regelungen der Datenschutzgrundverordnung und setzen einen obendrauf. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und deswegen schaffen wir die Bestellpflicht ab. Wie genau das umgesetzt wird, steht nicht im Koalitionspapier, aber ich gehe davon aus, man wird schlicht und ergreifend auf das europäische Niveau runtergehen wollen. Und das ist tatsächlich ja ein Hammer. Und es ist auch sehr zweifelhaft, wie klug dieser Vorstoß ist. Nämlich den Datenschutzbeauftragten aus der Pflichtbestellung rauszunehmen, ist das eine. Aber gleichzeitig sämtliche materiellen Pflichten des Verantwortlichen beizubehalten, und daran kommt die Bundesregierung ja nun mal nicht ran, weil es sich um europäisches Recht handelt, das passt natürlich nicht zusammen. Der BVD hat den sehr schönen Spruch gebracht, der Lotse geht von Bord, der Lotse wird von Bord geschickt. Der betriebliche Datenschutzbeauftragte, der einzige im Unternehmen, der sich auskennt mit datenschutzrechtlichen Verpflichtungen, der wird freigestellt, Klammer auf, entlassen, Klammer zu. Und dann segelt das Unternehmen halt blind in Datenschutzfragen und umher. Man muss immer einschränkend dazu sagen und auch mitdenken, es geht ja nur in Anführungszeichen um die Pflichtbestellung. Jedes Unternehmen darf nach wie vor freiwillig Datenschutzbeauftragte bestellen, was in vielen Fällen klug wäre, es zu tun. Aber ich glaube, man darf sich auch nicht keine falschen Vorstellungen machen, wenn die Pflichtbestellung fällt, dann werden sehr viele Unternehmen, gerade die kleinen und mittleren, sagen, jo, dann wollen wir den auch nicht mehr haben. Und das wird das Datenschutzniveau in Deutschland deutlich beeinträchtigen.
Ja, schauen wir mal, was aus den Beschlüssen dann tatsächlich wird. Jetzt sind wir ja doch auch schon in der parlamentarischen Sommerpause. Die geht bis zum 7. September. Also da wird sicherlich auch schnell erstmal gar nichts passieren. Übrigens auch nicht in Brüssel, denn der Omnibus nach allen Prognosen, wenn er jemals ins Laufen kommt, dann wird das auch nicht vor 2027 sein. Und damit, lieber Stefan, lehnen wir uns zurück und danken allen, die uns bis hierher gefolgt sind und zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.